Wenn in Österreich über die Wechseljahre gesprochen wird, was ja eigentlich auch erst nach und nach geschieht, dann reden wir oft so, als würden alle Frauen diese Lebensphase ähnlich erleben. Aber welche Rolle spielen dabei eigentlich Migration oder familiäre Prägung?
Soziale Schicht und Bildung.
Ist das Wichtigste, sagst
du? Das ist das Allerwichtigste.
Wir werden einiges zu besprechen haben. Ich freue mich sehr, dich wieder mal zu sehen.
Danke, Birgit. Ich freue mich auch, dich wieder zu sehen.
Von wegen Pause, Wechseljahre, ein fulminanter Neustart mit Birgit Fender. Einen schönen Donnerstag oder hört ihr von wegen Pause vielleicht gerade an einem Samstag? Ganz egal, ob es bei euch gerade in der Früh oder am Abend ist, ganz egal wann und wie und wo ihr zuhört, ich freue mich sehr, euch wieder zu einer neuen Episode meines Podcasts begrüßen zu dürfen. Ganz besonders freue ich mich auch immer, wenn jemand von euch zum ersten Mal dabei ist vielleicht. Seit April 2025 widme ich mich hier dem Thema Wechseljahre. Ich spreche mit Frauen, aber auch mit Männern, mit Expertinnen und mit bekannten Persönlichkeiten. In der allerersten Episode beispielsweise hat Schauspielerin Ursula Strauss erzählt, wie sie erfahren musste, dass sie schon Ende 30 in den Wechseljahren war und deshalb ihr Kinderwunsch nicht erfüllt werden konnte. Bestsellerautorin Ildiko von Kürti war meine Gesprächspartnerin, genauso wie das Künstlerehepaar Cornelis Orbonia und Caroline Pinkus und viele, viele mehr. Alle bisherigen Episoden gibt es natürlich weiterhin zum Nachhören, zum Beispiel auch eine Folge zur Andropause, also zu den Wechseljahren der Männer. Es geht hier um die Wechseljahre, es geht hier aber auch um Wechseljahre und Arbeitswelt, es geht um die Sichtbarkeit von Frauen und natürlich um die unzähligen Symptome, die Wechseljahre auslösen können und vor allem darum, wie man damit besser umgehen kann und so besser durch diese mitunter turbulente Zeit kommt, körperlich und psychisch. Wichtig ist mir dabei, dass in diesem Podcast die unterschiedlichsten Persönlichkeiten zu Wort kommen und auch die unterschiedlichsten Perspektiven. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass mir eine Frau gegenüber sitzt, die ich persönlich schon lange nicht mehr gesehen habe. Wir sind uns aber schon öfter begegnet im Leben. Liebe Minerva Hamad, wie schön, dass du da bist.
Danke, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung und danke für dieses spannende Thema.
Und bevor es losgeht, eine kurze Werbeschaltung. Veränderung gehört zum Leben, Balance auch. Omnibiotik aktiv begleitet Frauen, wenn sich innen wie außen vieles bewegt. Erhältlich in deiner Apotheke. Christa, ich freue mich. Du hast gesagt, du hörst auch von wegen Pause. Da geht es auch um Zorn und Zuversicht über dir.
Ja, genau. Zorn und Zuversicht, das trifft mich privat. Ich bin mitten im Wechsel, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft mitten in einem Umbruch sind, mitten in einer Phase sind, wo sich einfach ganz viel verändert.
Da gibt es viele Themen, die spannend sind, die du auch mit Gästen besprichst. Mhm,
genau. Ich lade Gäste ein. Wir sprechen über Dinge wie Neugier, wir sprechen über Zuversicht, wir sprechen aber auch über so Dinge wie Selfcare. Und wann ist Selfcare Obsession? Es geht mir vor allem darum, ich möchte vom Zorn in die Zuversicht kommen. Den Zorn, den spüren wir ja alle täglich, oder? Aber wir sollen aktiv bleiben, wir wollen aktiv bleiben und deshalb ist die Zuversicht so wichtig.
Super spannende Themen für meine Hörerinnen auch. Große Schnittmenge mit den Wechseljahren. Wo gibt es deinen Podcast?
Im Grunde auf allen Streaming-Plattformen und einfach Zorn und Zuversicht suchen und dann sieht und hört man mich schon.
Ein Podcast für alle, die Zorn und Zuversicht wollen und brauchen und die gemeinsam auch die Welt verändern wollen.
Genau.
Ja, ich freue mich schon sehr, bin schon sehr neugierig auf deine Antworten. Ich glaube, das letzte Mal haben wir uns persönlich begegnet. Da warst du im Studio 2, das ich damals moderiert habe, im ORF zu Gast, mit deinem letzten Buch, wenn ich richtig informiert bin.
Richtig, 2021.
Wahnsinn, ist das schon lange her.
Das
Buch heißt, wir treffen uns in der Mitte der Welt von fehlender Akzeptanz in der Gesellschaft und starken Frauen.
Das war ein anderes Buch.
Warst du mit dem Muttertier?
Oh, ich war mit dem Muttertier schon bei dir.
Du warst mit dem Muttertier, also vom Muttertier zum Wunderweib.
Richtig, ja, ja, ja.
Auch ein sehr cooles
Buch. Auch ein sehr cooles Buch.
Ich habe beide deine Bücher gelesen. In den Shownotes gibt es dazu natürlich auch Informationen.
Ja.
Das erste Mal begegnet sind wir uns aber in Zusammenhang mit einem Buch, das ich geschrieben habe, gemeinsam mit der großartigen Anneliese Rohrer über Mütter und Töchter.
Richtig.
Da haben wir mit dir und deiner Mama gesprochen.
Richtig. Das war, glaube ich, 2018 oder
so. Das war vor der Pandemie.
Das war davor noch. Ja, ja, ja. Alles, was vor der Pandemie war und alles, was danach. Richtig. Ja, ja, ja. Das war davor.
Ich glaube, es war sogar 17, aber ich und Zahlen.
Also ja, genau.
Es war vor der Pandemie. Und richtig. Da ging es um eine sehr spannende, lauter spannende Mutter-Tochter-Geschichten und in eurem Fall natürlich auch um die Geschichte, dass ihr aus Ägypten nach Österreich gekommen seid. Da warst du, glaube ich, 3 Jahre alt.
Weniger. Ich war ein Baby.
Was denn?
Also, ich war noch nicht mal 2.
Noch nicht mal 2.
Ja.
Das heißt, Du bist mit deiner Familie aus Ägypten nach Österreich gekommen und es ging, kann ich mich schon erinnern, in dieser Geschichte auch darum, dass das für dich nicht nur einfach war, auch in der Schule.
Ja, es war nicht einfach in der Schule, es war auch nicht einfach in der Arbeit. Also wenn man so ausschaut wie ich, also ich bin eine von Natur aus sehr, also vom Hauttyp her eine dünklere Person. Ich trage seit mehreren Jahren, seit 2007 ein Kopftuch. Also man sieht mir an, mit oder ohne Kopftuch, dass ich nicht ganz autochthon bin. Und das lässt man mich auch immer spüren.
Da wundern sich vielleicht manche Menschen, wenn du dann, ich weiß nicht, dir beim Bäcker die Semmeln holst oder einen Kaffee bestellst, du redest nämlich waschechtes Wienerisch.
Richtig. Vor allem, wenn ich am Telefon zuerst einen Erstkontakt habe und dann tauche ich auf. Weil dann erwartet man immer eine andere Person, die anders ausschaut. Sind Sie die, die mit mir telefoniert haben? Ja, das bin ich, das kann nicht sein. Aber ich rede doch gerade so mit Ihnen. Bei Wohnungssuchen sehr, sehr interessant.
Alles Erfahrung. Alles Dinge, die Menschen, die jetzt, sage ich jetzt mal, nicht so ein Aussehen haben wie du, wo man denkt, man kommt von woanders her, nicht erleben, ja, möglicherweise. Mhm. Das macht ja was mit einem.
Ja, das macht sehr viel mit einem. Das ist die Identitätskrise, die mich seit jeher begleitet.
Du bist Journalistin nicht mehr, glaube ich. Du warst Journalistin, Bloggerin oder bist du noch Journalistin, aber jetzt bist du eigentlich vor allem Lehrerin, oder?
Das alles so, das ist eine Verwirrung. Also ich hatte einen Blog, den es nicht mehr gibt, Hotel Mama, entstanden durch postpartale Depression. Und
du hast zwei Töchter.
Ich habe zwei Töchter. Ich habe eine 10-Jährige und eine 6-Jährige. Und was ich jetzt noch bin, ist Kolumnistin und Autorin. Aber hauptberuflich jetzt im Moment Lehrerin und ich glaube, das bleibt. Ich glaube, das bleibt für immer.
Wie kam das?
Das kam durch Corona tatsächlich. Also die Stadt Wien hat damals mich damit beauftragt, während Corona Schreibworkshops online für Schüler und Schülerinnen von Mittelschulen zu geben. Einfach als Abwechslung, glaube ich, von diesem Online-Unterricht ein bisschen weg, also Online-Schreibworkshops. Und die LehrerInnen waren natürlich immer dabei, trotzdem in diesen Zoom- oder MS-Teams-Räumen, weil sie dann natürlich trotzdem ihre Aufsichtspflicht sozusagen online haben. Und es gab immer eine Vor- und eine Nachbesprechung mit den Lehrkräften, was da jetzt besprochen wird. Und bei fast jeder Vorbesprechung haben dann die Lehrkräfte so Sachen gesagt wie, aber erwarten Sie sich nicht viel, das sind Kinder aus der Mittelschule, die können nicht so viel.
Das ist ja schrecklich.
Das ist, ja, es hat sich in den letzten 30 Jahren, was das betrifft, nicht sehr viel verändert. Und eine Lehrerin, die war total begeistert, was aus den Schülern rausgekommen ist in diesen dreistündigen Workshops und hat dann bei dieser Nachbesprechung gesagt, warum sind Sie eigentlich keine Lehrerin?
Da hat es Klick gemacht.
Da hat es Klick gemacht auf mehreren Ebenen, weil 11 Jahre zuvor oder 10 Jahre zuvor hat Teach for Austria in der Redaktion, in der ich damals gearbeitet habe, das war deren erstes Jahr, haben eine Geschichte über die gebracht. Das war kurz bevor ich Österreich verlassen habe. Ich habe nämlich Österreich 7 Jahre lang verlassen. Und da habe ich mir gedacht, na, wenn ich zurückkomme, wäre das ja voll was für mich. Ich arbeite ja so gern mit Jugendlichen. Und ich habe mich dann daran erinnert, plus es war auch der Zeitpunkt, an dem wir gedacht haben, also ich war damals in Abu Dhabi, als das passiert ist, und ich habe mir dann gedacht, ne, das ist jetzt da super, wieder zurück nach Hause zu kommen, das ist quasi erstens mein Ticket, zweitens meine große Tochter kommt in die Volksschule, also es passt perfekt. Also es hatte ich so richtig so wie Schicksalsfügung
gefügt,
eingefühlt, ja. Es war dann so richtig so, das passt gerade toll. Und ich habe mich dann tatsächlich bei Teach for Austria beworben. Ist hart, sich dort angenommen zu werden, weil die wirklich schauen, dass da kompetente Leute das machen. Und jetzt bin ich habe jetzt mein viertes Dienstjahr als Lehrerin abgeschlossen.
Großartig. Bevor wir uns hier über Schicksalsfügungen verplaudern, mahne ich zur Sache, weil ich habe dich ja eingeladen in einem Podcast über die Wechsellehre. Jetzt bist du zu jung, wobei zu jung ist immer so relativ. Mhm. Ja. Also ich habe hier mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten, unterschiedlichem Alter, unterschiedlichste Geschichten. Das heißt, und auch von Expertinnenseite, das beginnt ja alles früher, als man vielleicht so glaubt. Jetzt frage ich dich einmal ganz persönlich, ist das ein Thema, mit dem du dich schon beschäftigst oder noch nicht?
Ja. Ich habe mich schon als Kind damit beschäftigen müssen, weil meine Oma kein Geheimnis draus gemacht hat. als das bei ihr gestartet hat.
Okay.
Und meine Mama auch nicht. Also die Frauen meiner Familie oder in meinem Umfeld haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, wie sie sich gerade fühlen, wie es ihnen gerade geht, was für Hilfsmittel sie verwenden und was sie tun, damit es ihnen in dieser Zeit besser geht. Beziehungsweise, dass sie gerade Abstand brauchen, Pause brauchen. Die haben das immer kommuniziert. Erstens, wie es ihnen geht und zweitens, was sie brauchen. Deswegen ist das für mich weder ein Tabuthema noch ein Thema, wo ich sage, ich kann damit gar nichts anfangen.
Das ist spannend. Da bist du eine der wenigsten Frauen, die ich kenne, die wirklich als Kind oder Jugendliche schon einen Zugang zu diesem Thema hatten. Sehr, sehr viele Frauen, da inkludiere ich mich jetzt auch mal, oder die mir hier gegenüber sitzen, sagen, mit mir hat niemand gesprochen. In meiner Familie war das absolut kein Thema. Vielleicht hat man mal mitgekriegt, aber darüber wurde nicht gesprochen. Mhm. Das heißt, deine Oma und deine Mutter haben ganz aktiv einfach auch, weiß ich nicht, das Sichtbarste sind die Wallungen. Aber das ist ja nur ein mini kleiner Teil von Dingen, die man spürt in diesem Umbau.
Ja.
Auch mit dir gesprochen, wie du ein Kind warst.
Meine Oma hat Bauchtanz-Donnerstage veranstaltet in Ägypten für Frauen, die sie kannte, die auch gerade in der Menopause waren. Und die Mädels der Familie, die Kinder der Familie, also vor allem die Frauen und die Jugendlichen der Familie, die Mädels, also die weiblichen Leute der Familie sozusagen, waren alle dazu eingeladen. Das heißt, ich habe die Gespräche sehr aktiv
mitbekommen. Das heißt, ihr habt jung und alt miteinander getanzt?
Ja, aber bei alt war halt eben, die waren alle in der Menopause gerade.
Das heißt, du hast als junges Mädchen Menopausegespräche gehört.
Ja, Menopausegespräche, die mich überhaupt nichts angehen, zwischen zwei Frauen dann immer mitbekommen, weil die nicht gewusst haben, wie sonst, woher kommt der Austausch? Also sie haben, also meine Oma, ich muss dazu sagen, meine Oma, sie lebt nicht mehr, aber meine Oma hat damals die Mittelschule abbrechen müssen, um einen Opa zu heiraten.
Mit 14,
das
15?
Musste sie. Mit 15 hatte sie meine Mama schon. Und damit sie das, sie hatte große Angst, ist keine schöne Geschichte. Sie hatte Angst, das Lesen und das Schreiben zu verlernen. Deswegen hat sie immer gelesen und geschrieben.
Wahnsinn.
Sie hat so viel gelesen und als es dann mit der Menopause anfing, ging sie zum Arzt, weil sie Beschwerden hatte und sie nicht genau, also sie hatte eine Ahnung, was das sein könnte, eben so wie du sagst, man hat eine Ahnung, das kommt irgendwann. Und dann ging sie zum Arzt und das war ein ganz, ganz junger Arzt und sie war, glaube ich, seine erste Menopause-Patientin und der war komplett überfordert. Und sie hat dann gesagt, sind Sie der Mann, jetzt sind Sie der Arzt und ich bin die Frau und Sie sind der sich schämt, mich anzufassen. Hat er gesagt, nein, ich schäme mich nicht, Sie anzufassen, ich habe noch keine Ahnung. Also ich habe das zwar studiert, aber ich habe das noch nie ich hatte noch nie eine Menopause-Patientin. Und sie hat ihm dann gesagt, Sie sind zu jung, haben Sie schon mal eine Frau gebumst? Sie haben ja keine Ahnung, was Sie hier in Wirklichkeit machen. Und dann hat sie zum Arzt gesagt, lernen wir das gemeinsam, wie das funktioniert. Und dann hatte sie dann wirklich, also sie haben sich das gegenseitig quasi, dann wurde sie irgendwie so ein Versuchskaninchen.
Durchgearbeitet durchs Thema.
Und dann haben sie sich zusammengetan und zusammengeschrieben, was ihre Symptome sind. Und er hat dann eben versucht, die ganze, seine medizinische Ausbildung sozusagen da hinzuzufügen. Mhm. Und sie hat aber gesagt, ihr fehlt einfach der Austausch mit Frauen, mit anderen Frauen, die das selber durchmachen. Und dadurch, dass wir sind in Alexandria, aber einmal im Monat kommt eine Frau aus dem Dorf und bringt frische Butter, frische Milch, frische Eier zu meiner Oma. Und die war circa gleich alt und die war auch gerade in dieser Zeit.
Also das war nicht nur ein Verkauf, sondern auch ein Gespräch.
Da hat dann das Gespräch angefangen und meine Oma hat dann gesagt, hier in der... Im Haus traue ich mich nicht, mit meinen Nachbarn darüber zu sprechen, mit meinen Nachbarinnen. Hast du bei dir im Dorf Frauen, die das durchmachen, was wir gerade durchmachen, die vielleicht Interesse hätten an einem Austausch? Und dann hat die Frau gesagt, ja, wir sind einige, wir sind viele und wir machen immer den Zusammenkommen-Donnerstag. Also donnerstags, weil in Ägypten ist Wochenende, Freitag, Samstag. Mhm. Also am Sonntag dort ist sowas wie hier bei uns der Montag. Mhm. Und am Donnerstag am Abend... kommen also die Frauen vor dem Wochenende, genauso wie bei uns Freitagabend, kommen die Frauen zusammen, die essen gut, die trinken gut, die quatschen gut, die tauschen sich aus und die tauschen ihre Hilfsmittel, die natürlichen Hilfsmittel aus, die Tipps, was hilft. Und meine Oma hat dann gesagt, dann bring die her.
Also ist initiativ geworden.
Also
ist
eine initiativ
Oma.
Geworden, weil sie einfach nicht gewusst hat, mit wem sie drüber reden soll. Der Arzt hat sich immer so lustig gemacht über den Arzt, dass er so schlaksig war und so mit Brille und ganz schlank und immer so ein bisschen schüchtern und keine Ahnung, wie er jetzt tun soll. Und der ist aber Gynäkologe. Also er hat keine Angst, also er hat immer gemeint, also sie hat immer gemeint, er hatte überhaupt keine Angst oder keine Berührungsängste bei so ganz normalen Untersuchungen, aber beim Thema Menopause. War er wieder ein kleiner Bursch und ich habe gewusst, ich bin seine erste Patientin.
Großartige Geschichte.
Also total super, ja. Und das wurde dann so ein Wochending.
Und deshalb wurdest du als Kind mit dem Thema schon
und
konfrontiert?
Und ich wurde dann als Kind damit konfrontiert, weil so Frauenräume, vor allem in Ägypten oder in diesen anderen Ländern unter Anführungszeichen, wenn diese Räume mal geschlossen sind, dann fallen einfach alle Schleier.
Da kann man dann wirklich frei sprechen.
Ja, frei sprechen, frei tanzen, frei lachen. Also das ist was ganz, das ist eine andere Welt. Ja. Und da gibt es diese Etikette fallen weg.
Die sonst
da sind. Ja, natürlich. Aber eine Sache noch. Wir Erwachsenen, wir behandeln Kinder oft so, als wären sie unsichtbar. Ich war halt einfach dieses unsichtbare Kind in diesem Raum. Also ich war eine von zwei, drei Kindern so. Also meine Cousine ist eine Jahr jünger als ich und die war auch manchmal dabei.
Aber ihr habt mitgehört.
Ich habe mitgehört. Ich höre immer dann hin, wenn es mich überhaupt nichts angeht.
Also, könnte was mit deiner Neugierde zu
was,
tun haben.
Oder, ja, eben mit meinem Beruf.
Genau.
Also da war ich dann halt einfach dabei und das war für mich wie ein Baby, das zum allerersten Mal so viele Sachen, so viele Eindrücke sieht und hört. Und es wurden so sexuelle Witze, Anspielungen, wie lustig das ist und dass die Libido kommt und geht und wenn sie kommt, dann bleibt sie und gut ist. Und das war halt einfach und ich war damals, keine Ahnung, 10 oder was. Zu jung, um das alles mitzubekommen, aber alt genug, um zu verstehen, worum es geht. Das war eine spannende Zeit.
Das klingt unglaublich spannend. Das klingt aber ein bisschen auch so, als wäre deine Oma einfach in diesem Fall, weil sie das ja auch, wie du sagst, initiiert hat oder organisiert hat, da ganz besonders, weiß ich nicht, engagiert gewesen war mit den Nachbarinnen. Wollte sie nicht sprechen mit ihrem Mann oder in der Familie? Hätte sie das besprechen können?
Mein Opa war immer beschäftigt, also mit der Arbeit. Mein Opa war Analphabet. Und für ihn war es das Wichtigste, dass seine Kinder lesen und schreiben können, weil er das nicht konnte, bis er gestorben ist. Und für ihn war das immer wichtig, dass genug Geld da ist, wenn da irgendwie bildungsmäßig was ist, dass das aufgeholt wird. Und er hatte irrsinnige Angst vor Armut, dass was fehlt. Und deswegen hat er einfach immer gearbeitet, auch wenn dann irgendwann genug da war, hat er trotzdem immer gearbeitet, weil er selbst mit 12 anfangen musste zu arbeiten. Er war Maurer. Und das war total wichtig für ihn, dass er also wirklich, wirklich immer genug Geld da ist. Das ist das eine. Und das zweite, er kommt aus einer Generation, in der das, also der, er ist in den 40ern geboren. Mhm. Er kommt aus einer Generation, wo das Frauen, das ist ein Frauenthema.
Mhm. Frauenthema abgehakt.
Das ist ein Frauenthema, das muss ich nicht wissen, genau was, ich weiß. Also er wusste, okay, er ist gerade zu heiß. Okay, sie ist gerade schlecht drauf. Okay, sie braucht gerade ihre Ruhe jetzt. Ja? Aber was da jetzt genau in ihrem Körper vor sich geht, was sich verändert, wie es ihr geht da jetzt, was sie braucht, das hat er nicht gewusst. Er hat sie kennengelernt, da war er Witwer und er hatte eine 2-jährige Tochter. Sie selber war 14 und sie hat ihm gefallen. Er hat ihr nicht so gut gefallen, aber sie hat ihn trotzdem heiraten müssen und sie wurde aus der Schule rausgenommen. Diese starke Persönlichkeit, das hat sich dann mit der Zeit entwickelt. Und er war froh, sie an seiner Seite zu haben, aber ich kann jetzt nicht sagen, oh, das war jetzt voll die Liebesheirat. War das nicht.
Ist ein anderes Setting.
Ja.
Wir machen jetzt einen großen Sprung von deiner Oma.
Ja.
Also jetzt mehr zur Frau noch deines Alters.
Mhm.
Und ich möchte gerne bei Ägypten bleiben, weil das ist das Land, aus dem du kommst.
Ja.
Bevor wir dann nach Österreich schauen, vielleicht auch ein bisschen. Wie geht's gleichaltrigen Frauen mit diesem Thema? Ist das so ein Thema wie, ich sage es jetzt mal, in Österreich, wo man jetzt das Gefühl hat, langsam weicht das Tabu, man spricht darüber, es gibt auch Podcasts, es gibt Literatur, wie bei mir die Wechsellehre vor 10 Jahren angefangen habe, habe ich gar nicht gewusst, wo ich Informationen herkriege. Ärzte und Ärztinnen, die vielleicht die erste Menopausenpatientin für sich haben, die, über die können wir auch alle berichten.
Ja.
Wie geht man mit dem Thema jetzt in Ägypten um?
In Ägypten passiert jetzt grundsätzlich ein riesiger Umbruch. Das heißt, du hast sehr, sehr viele Frauen über Mitte 30, über 40, die noch nicht verheiratet sind, die auch nicht heiraten möchten, die finanziell auf eigenen Beinen stehen. Es wird sehr offen über sexuelle Belästigungen gesprochen und auch, also es wird versucht, Beweismaterial zu, dass es gefilmt wird auf der Straße oder im Büro. Und dann wird es gepostet. Ja, also die Frauen haben Mut gefunden zu sagen, also da ist was passiert und ich habe Beweise. Ja, das ist ein riesiger Umbruch und Menopause hat auf Arabisch einen sehr schieren Namen.
Sag mal.
Alter der Hoffnungslosigkeit.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Das ist wirklich hart.
Das ist echt, echt hart und es gibt auch ein ganz schieres Wort.
Und das
Wort.
Wird auch noch so verwendet. Also du bist jetzt im Alter der Hoffnungslosigkeit. Du bist
im Alter der Hoffnungslosigkeit. Das ist total schlecht. Aber da gibt jetzt eine Autorin, eine ägyptische Autorin, und die hat gerade ein Buch geschrieben, so jetzt grob übersetzt, so Hoffnungslosigkeit in Arsch oder so irgendwie heißt das. Sie macht sich drüber lustig und drüber lustig. Es gibt ja so viele Bezeichnungen für Frauen, das gibt ja für Männer gar nicht. Das haben wir ja auch.
Aber
ja.
Lustigerweise, ich habe es vorher gesagt, ich habe hier eine Folge über die Andropause gemacht mit einem Arzt.
Ja.
Und wenn du Andropause übersetzt auf Deutsch, ist das eigentlich auch ziemlich schlimm, weil das heißt einfach das Ende der Männlichkeit.
Das ist auch nicht sehr nett. Sind wir ein bisschen dort, genau. Aber das ist halt gerade ein Umbruch. Ich glaube, das hat auch ein bisschen, das hat sehr viel mit Social Media zu tun, dass du einfach eine Plattform hast, du kannst deine Meinung sagen, du kannst deine Expertise teilen und sehr viele ÄrztInnen teilen die Expertise über die Menopause, aber auch sehr viele Frauen teilen ihre Erfahrungen in der Menopause. Und das ist dann halt, das geht dann halt viral. Und das kommt dann nicht nur bei der Nachbarin oder bei der Frau aus dem Dorf an oder bei der besten Freundin oder bei der Tochter an, sondern bei ein paar tausend Menschen. Und auch wenn das einfach eine Zahl ist, ein paar tausend Menschen sind viel. Also das muss man sich halt auch bewusst machen. Ja? Das ist eine große Gruppe von Menschen und die schicken das dann vielleicht weiter oder die haben selber was davon.
Vor allem schlägt dann der Algorithmus zu. Ich merke das ja selbst. Ja. Ich bin ja auch mit dem Podcast zu dem Thema auch in Social Media aktiv und manchmal, wenn ich da reinschaue, besteht die Welt nur aus Wechseljahren und ich weiß, das stimmt natürlich nicht. Aber wenn du dich zu einem Thema äußerst, multipliziert sich das natürlich. Das heißt, du sagst, das macht sehr viel aus in einer Gesellschaft, die im Umbruch ist. Das ist irgendwie wahrscheinlich ein, weiß ich nicht, zwei Generationen zurück war das in Österreich so, im Umbruch. Das triggert das, das macht das schneller.
Das macht das schneller, vor allem, stell dir vor, weil du von deinem Podcast gesprochen hast, stell dir vor, du würdest das jetzt dann nicht auf Social Media spielen.
Ja, natürlich.
Hättest du viel weniger ZuhörerInnen. Ja? Und so ähnlich ist das eben mit diesen ganzen, mit dem Wandel in dem Thema, aber es geht auch um sexuelle Aufklärung, um sexuelle Bildung. Die Menopause ist in Ägypten, da habe ich nämlich extra nachgeschaut, auch bei meinen Cousinen jetzt, als ich unten war, die lernen in der Schule darüber.
Wow.
Das ist bei Aufklärung, das ist bei Geschlechtskrankheiten, das ist beim Ende der Reproduktionsphase, da ist es drinnen und weil du gemeint hast, im Medizinstudium hier kommt das nicht vor, in Ägypten sind das 3 Semester in der Humanmedizin, in der Gynäkologie, innere Medizin kommt das vor und auch Ende der Reproduktion, da ist es ein großes Thema.
Also ich habe hier schon mit Ärztinnen gesprochen, die selbst erzählt haben, obwohl sie Ärztinnen sind, wie bei ihnen diese Phase begonnen hat. Sie haben erst gar nicht gewusst, was ihr Körper macht, weil das kam im Studium de facto nicht vor, was ich ja wirklich erschreckend finde, ehrlich gesagt.
Aber da merkt man ja auch wieder, wie wichtig die Frauengesundheit in den unterschiedlichsten Gesellschaften ist, weil die Klitoris als Organ, wie der wirklich ausschaut und wie groß der wirklich ist, gibt es auch nicht so lange in den Lehrbüchern. Also das gehört ja auch dazu.
Ja, ja, alles was mit, also es ist ja auch erschreckend, wie wenig Frauen oft über ihren eigenen Körper wissen oder wie wenig ihnen auch in der Schule oder sonst wo dann vermittelt wird. Da haben wir uns ja auch schon lange darüber unterhalten.
Richtig.
Langsam auch Gendermedizin und all diese Themen, das nimmt so langsam an Schwung auf.
Ja.
Jetzt interessiert mich natürlich schon, weil alles, was du so erzählst, das klingt nach so wahnsinnig offen und man spricht so frei über Sexualität und über all diese Themen. Ich glaube, den Eindruck, den manche Menschen haben, sage ich jetzt mal in Österreich, weil wir sind in Österreich, irgendwie, wenn sie jetzt an muslimische Gesellschaften denken, ist eher ein konträrer. Mhm. Sie denken, das kann man auch wesentlich schlechter ansprechen.
Ja.
Ist das ein falscher Eindruck oder sprichst du einfach von einer gewissen Gruppe von Menschen?
Nein, es ist ein falscher Eindruck, weil das ist der Eindruck oder das Bild, das in den letzten Jahrzehnten gebastelt wurde, medial und politisch. Und woher soll ich das sonst wissen, wenn das meine einzigen Quellen sind? Also woher soll jetzt die Gertrude, die überhaupt niemanden kennt, der muslimisch oder migrantisch ist und jetzt da nur Nachrichten liest oder nur von Hören sagen weiß, wie der Mohammed als Mann ist oder die Fatima als Frau. Woher soll die das wissen? Ja, da jetzt kann man natürlich sagen, ja, es gibt Bücher, es gibt Podcasts, es gibt Menschen auf der Straße. Ja, gibt's eh, ist auch der richtige Ansatz. Aber du weißt nie, wie die Person in Wirklichkeit lebt, die vor dir steht. Nur weil sie ein Kopftuch trägt oder schwarz ist oder du nicht genau weißt, ist es jetzt ein Mann oder eine Frau oder woher kommt die Person oder woran glaubt die Person. Wir haben alle so Vorgeschichten für Personen anhand dessen, was wir glauben zu wissen. Es ist aber jetzt nicht meine Aufgabe, deine Vorurteile aufzuräumen. Also das ist halt das, was mir wichtig ist, weil es ist egal, welchen Raum ich betrete. Die Leute haben schon in ihrem Kopf Lebensgeschichten für mich entworfen sozusagen. Einiges davon wird schon stimmen, andere Sachen stimmen nicht. Aber ich habe aufgehört, das zu meiner Aufgabe zu machen, meine Lebensaufgabe zu machen, irgendwas zu bestätigen oder irgendwas aufzuräumen. Es ist nicht meine Aufgabe. Weil ich war 7 Jahre lang im Ausland in unterschiedlichen Ländern und das Erste, die ersten Fragen, die ich gestellt bekomme, wenn ich sage, I am from Austria.
Das singst du vielleicht.
Nein, das würde er mir nie verzeihen. Mit dieser Stimme. Aber die ersten Fragen sind, but how do you live with the Nazis? Ist einmal das Erste, die erste Frage, die ich bekomme. Und die zweite Frage, die ich bekomme, ist, ob es stimmt, dass österreichische Männer deren Töchter im Keller eingesperrt haben. Und ich sehe mich dann als Advocate for Austria, dass ich sage, ne, excuse, so ist das nicht. Also so läuft das dort nicht ab. Und dann bin ich die Österreich in Schutz nehmen muss. Das fand ich im Ausland spannend. Ich habe erst im Ausland entdeckt, dass ich bin ja voll die Wienerin.
Bist du draufgekommen?
Also bin ich erst im Ausland, ich musste weg, um drauf zu kommen.
Das war nicht besser.
Musste weg. Aber du kommst dann halt echt in diese Position. Oh mein Gott, das stimmt ja gar nicht. Also das, ein Teil davon stimmt, aber
gut, like das, ein das mini, ist mini so Teil. Mit Vorteilen in alle Richtungen.
Das ist in allen Richtungen. Klar. Und wir haben halt, jetzt sage ich es einmal ganz, ganz blöd, weiße Menschen oder weiße, weiß gelesene Menschen, die so diese weißen Privilegien genießen dürfen, glauben, gegen sie gibt es keine Vorurteile, aber die gibt es auch.
Ja, ja, Vorurteile gibt es in alle Richtungen.
Vorurteile gibt es in alle Richtungen und wenn du das dir also zur Aufgabe machst, jedem seine Vorurteile irgendwie rauszunehmen und zu beweisen, wie toll du bist, weiß nicht, ob das ein schönes Leben ist.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Ja.
Ich möchte trotzdem nochmal einhaken, weil ich ein bisschen in Zweifel stelle, so wie es in Österreich ja auch, oder sage ich jetzt mal in Familien, die über Generationen österreichisch sind oder so, ganz unterschiedliche Zugangsweise zum Beispiel zu Feminismus gibt oder so. Da gibt es Leute, die das mit Stolz sagen, erzähle ich mich dazu, und dann gibt es Leute, die das als Schimpfwort verwenden zum Beispiel. Und so erlebt man natürlich auch gerade, was die Hochachtung oder die Schätzung von Frauen betrifft, gerade oft so bei jungen Burschen, die auch muslimischen Hintergrund haben, dass da oft ein harter Zugang auch ist, sage ich jetzt mal. Das heißt, die Verallgemeinerung irgendwie, dass das alles so offen ist und dass da so darüber gesprochen werden kann, die wird auch nicht stimmen.
Nein, die stimmt in beiden Richtungen nicht. Also es stimmt in beiden Richtungen nicht, sonst hätten wir nicht die Femizide, die wir haben. Das stimmt in beiden Richtungen nicht. Das, was ich immer noch nicht verstehe, ist, warum wir das an Herkunft, Ethnie oder Religion festmachen, weil als Lehrerin weiß ich, der Manuel ist genauso frauenfeindlich wie der Mohammed. Also die sind beide gleich alt, die sitzen in derselben Klasse.
Wie gehst du mit solchen Burschen um in deiner Klasse?
Die trauen sich vor mir nicht. Ich glaube, dass mit sehr viel Fragen stellen, weil du kannst ihn an den Pranger stellen, mache ich manchmal auch, aber du mit Fragen stellen. Also ich habe die Menstruation noch einmal mit ihnen kurz durchgemacht, ja. Und dann hat ein Junge gefragt, warum muss ich das wissen? Mhm. Ich bin ein Junge, mich betrifft das nicht, ich finde das ekelhaft. Was ist daran ekelhaft? Da ist Blut. Warum ist Blut ekelhaft? Wenn du jetzt, und bei Burschen ist es interessant, weil wenn es um Frauen geht, die sie persönlich betreffen, die Mama, die Schwester, die Freundin, dann darf ja niemand was sagen. Alle anderen Frauen sind scheiße. Aber erst wenn diese Frau mich als Mann betrifft, dann ist sie wichtig.
Mhm. Interessanter Zugang eigentlich.
Interessanter Zugang. Und dann, ich habe dann auch diesen Zugang verwendet. Na, wenn deine Mama am Boden liegt, die hat sich die Hand aufgeschnitten und die blutet, ist das ekelhaft? Nein, dann helfe ich ihr. Naja, aber das ist auch Blut. Ja, also, und dann kommen wir ins Gespräch und das, was ist halt mein Schmäh. Ich ziehe dann deren Ansicht ein bisschen ins Lächerliche und dann merken sie, stimmt eigentlich. Mhm. Das sagen sie mir natürlich nicht, dass es stimmt, weil ich bin die Lehrerin, ich darf ja gar nicht recht haben.
Logisch.
Schon gar nicht vor der ganzen Klasse. Ja. Aber du merkst dann mit der Zeit, wie sich deren Verhalten den Mädels gegenüber auch ein bisschen verändert.
Ist dir das ein Anliegen?
Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und es gibt dann eine Stunde, es gibt das Frauenfrühstück, was wir machen im Juni. Da habe ich eine Stunde nur mit den Mädels, wo sie Fragen stellen dürfen, wo wir Menstruationsartikel aufliegen haben und jeder bringt was zum Essen mit. Und das ist so eine lockere Stunde. Und dadurch, dass wir sind im Team-Teaching in den Hauptfächern und nach Notenschluss kommt dann, bin ich dann zu zweit und die andere Person nimmt die Burschen und die geht raus, damit die Mädels ein bisschen einen Safer Space haben. Aber die anderen Sachen machen wir dann immer komplett in der Klasse.
Wir driften gerade ein bisschen vom Thema ab. Halt.
Entschuldigung.
Nein, mein Fehler. Ich muss zurück zu den Wechseljahren.
Ja, mach das.
Wir kommen vom 110.000, ja. Aber es hängt ja auch alles zusammen. Es hängt ja verdammt auch damit zusammen, wie junge Buben oder Burschen mitkriegen, was ein weiblicher Körper ist, was da alles abgeht, mit später vielleicht einer Akzeptanz für eine Frau in den Wechseljahren. Was im Zeitalter der was? Ich habe es verdrängt. Wie heißt das auf Ägyptisch? Zeitalter der Hoffnungslosigkeit?
Das Alter der Hoffnungslosigkeit.
Okay, gut, das verdränge ich.
Das verdrängen wir alle. Wir brauchen eine neue Bezeichnung dafür.
Ich möchte gern zu deiner Oma und zu deiner Mama zurückkommen. Mhm. Was haben die dann so ausgetauscht an Dingen, die du dir gemerkt hast, auch vielleicht für dich selbst später oder so, wie man sich helfen kann?
Also meine Oma hat ein Tagebuch. Ich durfte es nicht mitnehmen, aber ich durfte ein paar Sachen rausschreiben, haben meine Tante gesagt. Also das Tagebuch ist nämlich total heilig, weil da hat sie einfach, das war einfach ihr Tagebuch. Und sie hat geschrieben, Salbeitee. Soll ich das jetzt aufzählen?
Ja,
okay, gut.
Schön.
Also Salbeitee gegen Hitzewallungen und sie hat auch damit geräuchert. Dann Anis, ganz wichtig für Blähungen, also gegen Blähungen und zum besser schlafen. Fenchel, dass Beschwerde gelindert werden. Und Boxhornklee ist für die Steigerung der Libido. Mhm. Ja. Schwarzkümmelöl für Massagen. Also muss man aber schauen, dass das echt Schwarzkümmelöl ist. Also das ist wirklich, also 100%. Ja. Beziehungsweise auch bei Entzündungen. Hibiskus ist natürlich in Ägypten, gibt es den allerbesten Hibiskus. Tee. Kalt trinken bei Hitzewallungen muss man aber aufpassen, weil je nachdem, ob man den kalt oder heiß trinkt, muss man mit dem Blutdruck aufpassen. Der spielt ein bisschen am Blutdruck herum. Der kann das, der Hibiskus, wenn man zu viel davon trinkt.
Naja, alle diese Kräuter, sage ich mal.
Genau, die spielen ein bisschen damit. Genau. Und Datteln für Energie. Hormonell überhaupt nichts am Hut, aber für Energie. Mhm. Ja. Und Dampfbäder. Das heißt halt in Ägypten auch, der Hammam, ja, das ist schon ein Begriff auch hier. Die Frauenkreise, die sie gemacht hat, hat sie gesagt, waren für sie einfach, ich mag den Begriff auch nicht immer so, weibliche Energie, ja, so dass sie die ganze weibliche
Austausch.
Energie genommen hat. Und sie hat gesagt, sie hat wirklich Woche für Woche auf diesen Donnerstag gewartet, dass das stattfindet. Ich habe diese Donnerstage nur im Sommer mitbekommen, aber das war wirklich das ganze Jahr. Das war regelmäßig jeden Donnerstag. Natürlich, also manchmal waren es 15 Frauen, manchmal 16, manchmal 13. Es konnte nicht immer jede Woche, aber so grundsätzlich war das halt schon immer eine große Runde von Frauen. Und lustigerweise konnte meine Mutter hier sowas Ähnliches nicht machen, weil das Leben hier so schnell, das ist ja so, alles so schnelllebig.
Keine Zeit dafür.
Keine Zeit. Weißt du, die eine, also wir arbeiten, mit Kindern lernen, Leistungsdruck, irgendwo halt auch, das, die Zeit vergeht hier ja viel schneller, weil man ja so viel in der Zeit macht. Und dann hatte meine Mutter sowas nicht. Meine Mutter hatte aber
zwar. Das heißt, sie hätte das gern gemacht.
Sie hätte das gern gemacht. Sie hatte hier zwei sehr, sehr gute Freundinnen. Das war total lustig, weil die waren zwei. Die waren aus einer ganz anderen sozialen Schicht als meine Mama. Das waren zwei Ägypterinnen, die aber in Ägypten schon sehr gut aufgestellt waren. So gut, dass sie gar nicht herkommen hätten sollen, müssen, ja, also finanziell gesehen. Und die waren mit meiner Mama, befreundet und also wir kommen aus dem Grätzl, aus Alexandria. Ich spiele euch jetzt nichts vor. Ich bin hier im Grätzl und ich bin dort auch im Grätzl. Und meine Mama ging damit viel offener um. Dass die beiden, als sie das angesprochen haben, das war auch immer lustig, das war halt hier immer der Freitagabend und unsere Wohnung war, also in der ich aufgewachsen bin, es war eine Gemeindewohnung im 22. Bezirk, war geteilt, es war ein riesen Wohnzimmer, aber geteilt in Esszimmer und halt Wohnzimmer mit Fernsehen. Und mein Papa saß immer mit seinen Kopfhörern und lebte mit dem Fernsehen und beim Esstisch rauchten die Freundinnen von meiner Mama ihre Zigaretten, kamen am Freitag nach der Arbeit zu uns immer und da hatten sie ihre Frauengespräche, aber meine Mama, wenn die das angesprochen hat, wurden die zwei anderen rot. Die zwei anderen waren in Ägypten auf internationalen Schulen, haben beide ein Studium abgeschlossen, sind gebildete Damen und die haben hier in Wien auch gearbeitet und die haben nicht darüber reden können.
Und dein Papa hat die Kopfhörer aufgesetzt und hat auch nichts davon gehört?
Nein, mein Papa war in seiner eigenen Welt, entweder Fußball oder Politik oder irgendwelche türkischen Filme mit Untertitel geschaut und er war einfach der geschmeidigste Typ, weil meine Mama hat also im wahrsten Sinne der Bedeutung immer machen können, was sie wollte und das hat ihn einfach nicht gejuckt. Also das war für den okay, für den waren diese Freundinnen halt auch Freundinnen und das hat schon passt. Und man hat da vorbeigehen können, man hätte die drei Frauen entführen können und er hätte das nicht mitbekommen.
Okay, verstehe. Ja. Verstehe. Wenn wir, du hast schon erzählt, auch von deiner Oma als erste Menopausenpatientin eines jungen Arztes in Ägypten, aber dieses eben mit Ärztinnen oder Expertinnen zu tun zu haben, die sich nicht wirklich auskennen, das erzählen viele, viele Frauen, gerade von dieser Lebensphase. Was wir vorher habe ich das zum Beispiel noch nie so erfahren. Ja? Mhm. Ich hatte in meinem Leben vorher nie das Gefühl, wenn ich irgendwas Medizinisches habe, dass ich so komplett herumirren muss.
Ja.
Das hat begonnen mit den Wechseljahren. Mhm. Das wird langsam, langsam hoffentlich besser. Wenn man jetzt noch dazu vielleicht eine Sprachbarriere hat, wie leicht oder wie schwer tun sich Frauen, die von woanders kommen und die in Österreich oder in Wien oder wo auch immer leben, dann hier wirklich an gute medizinische Unterstützung zu kommen?
Naja, du suchst einen Arzt, der deine Erstsprache spricht. Und davon gibt es in Wien zumindest sehr, sehr viele. Also meine Mama war auch immer bei einem syrischen Arzt. Oder bei einem arabisch sprechenden Arzt. Weil das natürlich, es sind ja nicht nur Schmerzen, Bedürfnisse oder du willst ja das, also das ist auf deiner Erstsprache zu sagen, was du empfindest, wie was gerade wehtut, was gerade nicht passt, ist einfach sehr viel wert. Und als ich, egal wo ich war, auch als ich in Abu Dhabi war, die Österreicher und die Deutschen dort gehen auch zu deutschen Ärzten. Weil sie auch nicht auf Englisch da jetzt ihr Wehwehchen beschreiben wollen oder können. Manchmal können die das ja auch gar nicht. Ja.
Und gerade wenn es so diffus ist möglicherweise, wird es genau, ja noch schwieriger.
Genau. Gerade wenn es ein Gebiet ist, was noch tabuisiert ist, hier und da. Also in Ägypten ist das Thema als medizinisches Thema nicht tabuisiert. Mhm. Aber ich weiß nicht, hier anscheinend schon, aber das habe ich jetzt auch ehrlich gesagt erst durch dich erfahren.
Ja, weil ich älter bin als du.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob es medizinisch tabuisiert ist, aber es gab einfach keine Informationen. Und was sehr oft auch in diesem Podcast, der hat jetzt weit mehr als 30 Episoden, hier auch Expertinnen oder Frauen oder Ärztinnen sitzen, die sagen, sie hassen diesen Satz oder musst du durch. Und diesen Satz hat man aber sehr oft gehört. Den habe auch ich gehört vor 10 Jahren. Da musst halt durch.
Ja.
Ja, mit schwersten psychischen Problemen, die manche Frauen entwickeln, mit Prävention, die passieren sollte in diesem Alter. Wenn du nicht aufpasst, kann das sein, dass du dir vielleicht wirklich ein Thema legst, dass du stark Osteoporose kriegst später und all das. Das wussten wir vor 10 Jahren bloß nicht. Also das heißt insofern schon ein Tabu.
Ja. Ja?
In Beruf so und so, da gibt es ganz viele, weiß ich nicht, in größeren Firmen gibt es medizinische Programme wie Rückenfit und ich weiß nicht was, aber
sowas gibt's nicht.
Sicher nichts zu den Wechseljahren. Nee. Ja? Also insofern ist es schon ein Tabu, an dem so Frauen wie ich, denen das jetzt nicht auf die Nerven gegangen ist, beziehungsweise die wirklich darunter gelitten haben, jetzt rütteln, weil wir den Mund aufmachen und darüber sprechen. Und ich glaube, da tut sich langsam etwas.
Ja.
Aber es gibt immer wieder Erzählungen von Frauen, die auch sagen, ich könnte das in meinem familiären Umfeld oder in meinem beruflichen Umfeld nicht thematisieren. Da wäre ich abgeschasselt. Frauenthema.
Ja, aber warum? Ich frage mich, warum wir hier so sind, weil wir sagen immer, ach, die anderen Kulturen und ach, die anderen Länder und die sind ja so hinten nach und das und die sind ja so frauenfeindlich und die sind so Ding. Und wenn man das dann, ich glaube, das ist ein Ablenkungsmanöver, dass wir auf andere zeigen, denen geht es ja so viel schlechter als uns. Na, zum Glück geht es uns so gut, so quasi sei dankbar mit dem, was du hast, aber in Wirklichkeit haben wir das, was uns zusteht, ja gar nicht. Also das ich weiß nicht, ich habe das irgendwo in Ägypten gelesen, dass da war jetzt eine Frau, die eine Firma gegründet hat und sie hat nur Frauen eingestellt und die dürfen irgendwie auch an ganz starken Menstruationstagen, wo es einfach gar nicht mehr geht, sich quasi freinehmen und das wird nicht vom Urlaubstag, also nicht von den Urlaubstagen weggezählt. Und ich habe mir gedacht, ist klar, dass eine Frau auf die Idee kommt. Also, das ist so klar, weil die einfach weiß, was die anderen durchmachen und wie das ist. Und ich habe mir gedacht, eigentlich sehr fortschrittlich. Mhm. Und das sind so Sachen, die ich hier vermisse, also gratis Menstruationsartikel.
Weil
wir könnten es uns leisten. Mhm. Also es geht ja darum, rein finanziell könnten wir es uns leisten. Und ich unterrichte an einer Mittelschule. Und für viele meiner Schülerinnen sind Menstruationsartikel Luxusgüter, wie ein Deo. Wir sagen immer, die sollen Deos verwenden, das sind Luxusgüter für manche Menschen tatsächlich, ja. Und das hat nicht mit Kultur oder mit Dingen zu tun, sondern wirklich mit Geld. Wirklich mit Geld. Mhm. Aber nein.
Aber mit Bewusstsein auch, weil ich sagte zum Beispiel dass jetzt es in vielen Firmen oder auf der Uni oder was auch immer, zum Glück, so ist, dass da wirklich auch weibliche Hygieneprodukte liegen.
Ja.
Ich wäre als junge Frau nicht auf die Idee gekommen, das einzufordern. Ich hätte diesen Gedankengang nicht gehabt und ich habe mich eigentlich immer sehr auch für Gleichberechtigung schon als junge Frau stark gemacht.
Genau.
Aber meine Tochter ist 21 und die versteht überhaupt nicht, dass das nicht überall ist. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit.
Das finde ich auch.
Ich hätte diesen Gedanken mit 21 aber noch nicht gehabt. Also es ist schon auch so, ob die Awareness steigt für Themen.
Ich sagte, schau, was mich motiviert, ist Wut. Und ich habe damals in Ägypten, als ich so 15, 16 war, da gab es diese großen Supermärkte in Ägypten nicht, sondern da gehst zum Bäcker fürs Brot, da gehst wo Milchprodukte waren, alles alleine und dann so gibt es Kioske, gab's, ja. Aber wenn du Binden kaufen wolltest, da gehst du in die Apotheke. Und wenn da ein männlicher Pharmazeut steht, dann wird er rot, wenn du sagst, du willst bitte Binden haben. Und dann kamen diese Binden in Zeitungspapier gewickelt und in ein schwarzes Sackerl hinein.
Damit niemand sieht, was da drinnen ist.
Plot Twist, natürlich haben die Apotheken ihre eigenen weißen mit Logo drauf Sackerl. Das heißt, jeder Trottel außerhalb der Apotheke weiß genau, was in einem schwarzen Sackerl aus der Apotheke drinnen ist. Und das darf aber auf keinen Fall gesehen werden. Und ich habe da immer provokant und demonstrativ das dann rausgenommen und in ein durchsichtiges Sackerl reingegeben und bin dann so aus der Apotheke rausgegangen, weil mich das so wütend gemacht hat. Ich hatte das Gefühl, warum muss ich mich da jetzt schämen? Das habe ich nie verstanden. Warum muss ich mich schämen, wenn ich gerade menstruiere? Das ist einmal das eine. Und das zweite ist, ich kenne das von meiner Religion nicht so. Meine Religion geht damit sehr, sehr offen um. Meine Religion geht mit weiblichen Orgasmen sehr, sehr offen um und mit Weiblichkeit und mit Sexualität. Und ich verstehe das nicht, dass wir das nicht annehmen und dass wir das nicht zum Thema machen. Aber die depperten Kopftücher machen wir schon zum Thema. Aber die weiblichen Orgasmen nicht. Das ist auch so eine Sache, die ich an der eigenen Community nicht immer so verstehe und auch nicht immer d'accord gehe. Aber diese Scham, ja, und da möchte ich die Pellico natürlich zitieren und sagen, die Scham muss die Seiten wechseln. Also ich muss mich nicht schämen jetzt dafür, dass ich menstruiere. Es müssen sich die Menschen dafür schämen, die nicht dafür gesorgt haben, ganze Gesellschaften. Erstens, dass man darüber... Ich habe in der Schule nicht viel darüber gelernt. Ich hab's bekommen und dann habe ich mich eigentlich im Erwachsenenalter, als ich schwanger werden wollte, damit auseinandergesetzt, ja, wie schaut denn mein Zyklus aus? Mhm. Weil vorher war es jetzt nicht so wichtig. Es ist halt passiert und vorbei und fertig. Aber mir hat niemand erklärt, was für Phasen da mein Körper durchmacht, was es bedeutet für meine Stimmungsschwankungen, was es bedeutet hormonell, sondern das sind die vier Phasen hier, so heißen sie, das kommt zur Prüfung, das kommt zum Test, aber nicht, was macht es mit mir als Mensch. Mhm. Und ich will nicht hören, dass ich mit 12 oder 13, jetzt bist du eine Frau, sondern was passiert in meinem Körper, weil ich bin noch keine Frau mit 12.
Nein.
Also ich will wissen, was passiert in meinem Körper, worauf muss ich aufpassen, was muss ich wissen.
Aber genau das ist bei den Wechseljahren so.
Ja. Ja.
Weil du willst ja auch, auf einmal macht dein Körper die absurdesten Dinge.
Oh Gott.
Oder du erkennst dich selbst nicht mehr, ja. Weil du auf einmal ein Irrekeifen bist beispielsweise. Ja. Du kannst das aber nicht abstellen, du schaust dir zu. Wenn du aber weißt, wo das herkommt und wenn du zum Beispiel deinem Umfeld auch sagen kannst, Achtung, Achtung,
geht in Deckung.
Ich kann jetzt nichts dafür, das passiert mit mir, wäre es auch leichter für das Umfeld damit umzugehen. Also Information ist so und so über allem immer irgendwie das Grundlegendste, was man haben kann, irgendwie auch damit man sich damit besser fühlt. In die Zukunft geschaut, irgendwie so, also du bist ja noch jünger, aber wenn du so an Wechseljahre denkst und so, ist das etwas, wo du eben auch mitgekriegt hast durch die Offenheit deiner Oma und deiner Mutter, dass das schon eine schwierige Phase ist oder dass man damit halt umgeht und Hibiskus-Tee in der richtigen Temperatur trinkt und dann geht's besser?
Nein. Also der Hibiskus-Tee, der kann, glaube ich, an manchen Tagen scheißen gehen. Wie ich das so jetzt gesehen habe durch diese zwei Frauen, ja, und auch durch andere Frauen, weil die eigene Geburt, die erlebst du zwar, aber du kannst dich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, das ist dann die Geburt, der Geburtsprozess als Frau und nicht als Kind, nicht als Mensch, sondern wirklich explizit als die Frau, die du bist. Weil du bist dann in einem Alter, wo du vielleicht nicht jeden Tag weißt, wer du bist, aber du weißt schon, wo du im Leben stehst. Mhm. Sagen wir so. Ja? Und dass das dann sozusagen diese Geburt ist.
Freust du dich auf die?
Ja. Frag mich, wenn ich mittendrin bin, noch einmal.
Also ich kann dir berichten, irgendwie das mittendrin sein ist mitunter nicht so fein.
Ja.
Aber dieses mehr zu wissen, wer man ist und was man will, das ist ein großartiger Prozess.
Ja.
Auf den kannst du dich freuen, auf die körperlichen Geschichten, die passieren.
Nein.
Nicht immer, wobei es ja jede Frau unterschiedlich trifft. Ja. Also das muss man ja auch dazu sagen.
Ja, meinen Mann wird sehr hart treffen. Er teilt mich ein bisschen. Aber hey, er weiß, wenn er geheiratet hat.
Eingekauft.
Er hat das, genau. Nein, also ich muss halt auch sagen, ich bin jetzt niemand, der in Stille leidet, aber ich denke mal, bei solchen Sachen, das war damals, so hat eigentlich ja auch der Blog angefangen. Ich hatte diese postpartale Depression und auf Social Media vor 10 Jahren war die Mutterschaft super toll und Stillen war großartig und alles war happy peppy und da waren so frisch geföhnte Frauen, full Make-up mit einem prallen Busen, mit einem Kind dran und ich schaue nicht so aus. Babykotze und Babyspucke überall stinkt. Ich fühle mich total scheiße und die verkaufen das total romantisierend. Und ich war eine der wenigen, die gesagt hat, also ich bin zwar nicht regretting motherhood, aber ich bin einfach hilflos, einsam, allein und ich weiß nicht, ist jetzt mein Leben vorbei, bleibt jetzt für immer so, alle anderen, ich hatte das Gefühl, bei allen anderen geht das Leben weiter und ich bin da mit diesem Baby und ich bin in einer Zeitschlaufe, weil jeden Tag, der Tag wiederholt sich ja jeden Tag wieder mit diesem Kind, ja, irgendwie so und ich weiß nicht, wohin mit mir. Und das war halt damals auch nicht so schön, darüber zu sprechen. Vor allem, du machst dich ja verletzlich. Alle anderen posten ihre Urlaubsbilder und dass sie befördert wurden und dass sie umziehen und du postest, dass du nach Babykotze riechst und das nicht so leibend findest.
Aber es macht auch vielen anderen, die sich eben vielleicht nicht so perfekt fühlen als frisch gebackene Mutter, auch Mut. Das ist auch der Grund, warum ich hier mit so vielen Persönlichkeiten spreche, weil vielleicht kann es einem auch mal helfen, wenn man von anderen hört, okay, die haben gerade auch ein Thema, nicht nur ich.
Na, ganz sicher sogar. Aber das verkauft, mittlerweile verkauft sich sehr gut, wenn es einem nicht so gut geht. Diese Authentizität und zum Teil auch jetzt der bisschen gespielte Authentizität hier und da, das verkauft sich ja gut, diese Zerbrechlichkeit, diese Verletzbarkeit. Aber vor 10 Jahren war das nicht so. Und das hier ist so ähnlich. Deswegen, ich bin mir sicher, also ich werde jetzt nicht tagtäglich über meine Menopause schreiben, wenn es soweit ist, aber die Tipps zu wissen, weil wie du sagst, es gibt so Themen, da weiß sich Frau nicht zu helfen, bei zum Beispiel einem geplanten Schwangerschaftsabbruch. Zum Beispiel, ist kein schönes Thema, vor allem psychisch nicht, aber woher hole ich mir die Information? Weil du hast schon das Gefühl, da muss ich jetzt Schuldgefühle haben, ich fühle mich eh schon schlecht, es geht mir eh schon schlecht, ich möchte jetzt einfach nur die Informationen haben dazu und du findest das nicht. Mhm. Ja, es ist wie so um 4, 5 Ecken, dass du mal bis zur Information kommst. Und ich glaube, so ähnlich, höre ich das jetzt auch raus, ist es bei der Menopause. Also ich will nur Informationen darüber, was mein Körper gerade mit mir macht. Und da habe ich auch das Gefühl, so über 4, 5 Ecken, erstens einmal, du bist jetzt eine alte Frau, also das ist schon einmal schlecht und du bist eine alte Frau in einem alten Körper, der alte Sachen macht, der dich daran erinnert.
Sag mal,
ja, Entschuldigung.
So fühle ich mich nicht.
Nein, so bist du auch nicht, aber das ist das Bild der Gesellschaft über uns Frauen.
Ja.
Also, dass du irgendwie, und dass ich da über die zu den Informationen komme, die ich brauche, ist halt genauso über 4, 5 Ecken. Ich muss wen kennen, der das durchgemacht hat, oder ich muss, wie du selber sagst, Ärzte sind selber damit zum Teil überfordert. Also woher kriege ich meine Information? Und dass das nicht bereitsteht, ja, in, wie du sagst, einer zivilisierten Gesellschaft, wo Bildung ganz hochgepriesen wird, wo wir immer sagen, wir sind so fortschrittlicher als alle anderen, ist es einfach eine ganz, ganz große Lücke.
Ja, die wir Schritt für Schritt hoffentlich schließen können.
Ja.
Schließen tun wir langsam jetzt auch dieses Gespräch, so gerne ich mich mit dir unterhalte. Und ich frage immer alle meine Gesprächspartnerinnen, sitzen ja auch oft Männer da, nach einem persönlichen Meno-Tipp. Auch in die Zukunft gedacht, ja. Zurück an deine Oma gedacht. Was hast du für einen Meno-Tipp mitgebracht?
Komm einfach. Mach einfach. Also ich denke mal so, die Mutterschaft hat mir gezeigt, dass ich über so viele Grenzen gehen kann, von denen ich nicht einmal gewusst habe, dass sie existieren.
Mhm.
Weil wir glauben immer so, ich kann ja nicht weiter, ich kann ja nur das, ich kann nur das, ich komme nicht weiter. Und dann zwingt dich halt der Umstand, du musst dann halt weiter. Und ich glaube, das ist so ein ähnlicher Umstand. So. Und mittlerweile stehe ich da und denke, okay, bring it on.
Weißt du was, ich werde dann nachfragen. Es wird ja noch ein bisschen dauern.
Ich werde mich bei dir melden.
Aber es wird diesen Podcast in dieser Form dann wahrscheinlich nicht mehr geben, aber möglicherweise zu anderen Themen, da werde ich nachfragen bei dir.
Ja.
Liebe Minerva, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns auf die Tour auch endlich wieder mal gesehen haben. Sehr, sehr spannendes Gespräch. Freue mich, dass ihr dabei wart. Ja, dieser Austausch, den du angesprochen hast mit anderen Frauen, den gibt es immer wieder auch rund um die Live-Podcasts, die ich mache. Das ist auch immer schön, weil man dann auch wirklich so sich untereinander unterhalten kann. Das handelt jede anders, aber ich bin auch so eine Frau, die, wenn ich schon mal mit einer anderen drüber reden kann, geht es mir gleich schon mal viel besser.
Ja.
Also ich glaube, das geht vielen so. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.